zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, also nochmal vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Sie werden es für möglich halten, obwohl Sie ein religiöses Thema im Vordergrund gestellt haben, waren die meisten Fragen zu Frauen. Ich hätte auch mit einer begonnen, wenn man bedenkt, dass seine Stiefmutter Protestantin war. Er war mit einer Protestantin verheiratet und sein Kronprinz heiratete auch eine Protestantin. Wie ist das in Vereinbarung zu bringen mit Abels totaler Ablehnung? Das war doch unter Abels Regierungszeit, die Heirat Maximilian II. War, glaube ich, 1842. Da war Abel ja in Macht und Position. Wie kann man das zusammenführen?
Sie meinen, warum Max dann auch eine heiraten durfte?
Ja.
Ja, der Ludwig hat gesagt, er mischt sich bei seinen Kindern nicht ein in die Heiraten.
Ja.
Und es gibt bei Max ja diese wunderbare Geschichte, dass der gedacht hat, er muss alle deutschen Prinzessinnen abklappern, bevor er sich für eine entscheidet. Und der Ludwig und sein Freund von der Tann, die haben sich schon immer köstlich darüber lustig gemacht, haben gesagt, mit auf abgelaufenen Freiersfüßen, hieß es immer, wo dann der Max gesagt hat, da sind noch Prinzessinnen, die er sich anschauen muss, die sind aber da und da muss er noch hinfahren und dann, also wirklich sehr lustig. Und dann hat er sich irgendwann für die Marie entschieden und der Ludwig, dem war das natürlich nicht, der hätte lieber eine österreichische Erzherzogin gesehen, aber er hat gesagt, bei der Entscheidung über die Heirat mischt er sich bei seinen Kindern nicht ein.
Das ist
ein lobenswerter Entschluss.
Ein sehr moderner Vater,
ja.
Kann man das sagen.
Und modern auch insofern, auch das möchte ich betonen, weil ich das ganz faszinierend fand, wenn Sie wissen, wie viel körperlichen Abstand normalerweise Väter von ihren Kindern, bei Müttern ja auch teilweise, aber Väter von ihren Kindern im 19. Jahrhundert hatten, das ist beim Ludwig ganz anders. Der spielt mit seinen Kindern, es gibt Berichte, ja, und dann war er da und dann hat er, dann ist er, ist also der, was weiß ich, der Ludwig, der Kronprinz, der ist auf seinem Rücken und der andere ist vorweg marschiert und dann hat er wieder alle an sich gedrückt und dann, also es war wirklich ein sehr liebevoller und körperlicher Vater und Großvater. Und das ist schon bemerkenswert für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Seine Frau Therese hat ja nun ja alle diese Affären, wie auch immer sie aussahen, mitbekommen. Das hat er ja nicht heimlich gemacht. Wie kann man aus den Tagebüchern oder sonst wie rekonstruieren, wie das ablief, wenn sie wieder was erfahren hat? Sei es welcher Beziehung auch immer. Wie hat sie reagiert?
Jetzt kommen die Fragen, die die Bunte in uns betreffen. Oder Frau im Spiegel geht auch, also sowas. Also ich kann sagen, mir war ganz wichtig nachzuvollziehen, stimmt denn das jetzt alles mit diesen vielen Freundinnen? Und der erste Punkt war, er hat eine klare Unterscheidung getroffen, also so wurde das dann auch immer wieder kolportiert, wenn er sich des fleischlichen Umgangs enthält, dann ist es ja gar nicht so eine Sünde. Also er hat das schon sehr katholisch argumentiert und hat gesagt, nein, also er hat schon ab und an mal ein Freudenmädchen oder eine Prostituierte aufs Zimmer geholt, wenn er so lange auf Reisen war. Aber zu diesen ganz großartigen Frauen, mit denen er auch lange Beziehungen hatte, wie die Marchesa Florenzi, die ihn wirklich lebenslang dann begleitet hat, mit vielen Briefen, das waren wirklich platonische Beziehungen. Und mit der Lola auch, bis auf einmal, was ich nach wie vor nicht zuordnen kann, wo ich auch nicht so wirklich glaube, dass es, also es ist, eigentlich war die Beziehung von A bis Z auf Sehnsucht aufgebaut, auf Verehrung, auf romantischer Idealisierung, auf Gespräch, auf gemeinsam Literatur lesen, übrigens auch mit der Marchesa Florenzi. Die haben dann so Dinge gemacht, dass als sie in Italien war, die haben ja dann weitgehend nur korrespondiert, dass sie sich dann verabredet haben, dass sie an einem bestimmten Tag bestimmte Texte liest, zum Beispiel Goethe-Texte, die er dann auch gleichzeitig liest und so weiter. Also der Versuch, so über die Entfernung hinweg Gemeinsamkeiten herzustellen. Und die Marchesa Florenzi, die galt zum Beispiel als eine der gebildetsten Frauen Italiens ihrer Zeit. Die hat Philosophie studiert. Und also es ist so, dass das wirklich besondere Frauen waren. Und diese Beziehungen, und jetzt sind wir bei Ihrer Frage, also viele dieser Beziehungen eben ganz anders waren als die Beziehung zu Therese. Also er hatte diese Therese ja, also wir tun immer so, als ob das eine bürgerliche Ehe des 20. Jahrhunderts wäre, die da stattgefunden hat. Das Besondere ist, dass er die Therese wirklich geliebt hat, dass er seine Lebens Partnerin war, die er nie verlassen hätte, dass er mit ihr 9 Kinder hatte, dass er mit ihr eine sehr sinnliche und liebevolle Ehebeziehung geführt hat. Aber sie war nicht die romantische Liebe oder sie konnte nicht diese romantische Liebe leben, die er für sich als dringend, als zentrales Element seiner Existenz ansah. Und das war sozusagen die Trennung dieser beiden Welten. Aber die haben absolut liebevolle Briefe gewechselt, wenn er in Rom war, und er versichert ihr immer wieder seine Liebe. Und das war auch so. Und er schreibt auch, dass er eben, dass die Liebe immer mehr gewachsen ist. Das war am Anfang eine Beziehung, die war eine Vernunftheirat, weil er wollte eine Frau heiraten. Er, im Gegensatz zu seinem Sohn Max, wurde ihm gesagt, da gibt es diese Töchter da in Sachsen-Hildburgshausen, gegen die niemand was hat. Und dann ist er hin und hat die Therese, hat gesagt, ja, wir heiraten. Also das Gegenteil von seinem Sohn Max. Und er hat dann geheiratet und es hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber da wuchs die Liebe, weil auch die Therese eben eine Partnerin war, die für ihn die loyalste Freundin war über die ganzen vielen Jahre. Und er war, also bei ihrem Tod war er also ganz zutiefst erschüttert und ist auch fast, hatte danach noch einen Zusammenbruch in Darmstadt bei seiner Tochter, die dort lebte, und ist da fast gestorben. Also er war emotional, hing er unglaublich an der Therese. Also es gibt die eine Welt, das ist die Welt der Ehe, und es gibt die andere Welt, das ist die Welt der romantischen Liebe. Und in dieser romantischen Liebe gibt es unzählige Briefe, gibt es große Sehnsucht. Es gibt natürlich auch viele Besuche bei diesen Schauspielerinnen und bei diesen großartigen Frauen wie der Lady Jane Ellenborough und anderen, die hier in München zeitweise wie Sternschnuppen auftauchten und wieder verschwanden, wovon einige auch in der Schönheitengalerie sind. Aber das waren, die nahmen einen anderen Raum ein. Und es gibt eine großartige Biografie von Wolfram Siemann über den Metternich. Und der hat ein ganzes Kapitel drin, wo er Metternichs Verhältnis zur Liebe beschreibt. Und ich habe gesagt, die beiden mochten sich nicht, Ludwig und Metternich. Aber was diese Beschreibung angeht, kann man da relativ gut darauf zurückgehen, wo Metternich eben auch für diese erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz typische Stränge dessen entwickelt, was Liebe ist. Also ich glaube, es ist zu klein gedacht zu sagen, und die Therese, war die etwa nicht eifersüchtig, und wieso hat die ihm nicht auf die Finger gehauen, und wieso hat die ihm nicht verboten, da irgendwie Freundinnen zu haben. Das stimmt einfach nicht für diese erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Ich glaube schon, es ist so eine neue Erkenntnis, weil alles, was man bis jetzt so gehört hat, das war, dass der halt nicht treu war, aber dann ist er offensichtlich also eine, anders treu.
Also die Frage ist, was versteht man unter Treue? Also wir sind jetzt wieder bei der Frage, wo beginnt die Treue und wo endet sie? Also ich meine, das ist ja bis heute ein Thema, was sicherlich auch viele von Ihnen schon mal diskutiert haben in Ihrem Leben. Also da kann man auch heute drüber nachdenken, was Treue ist. Aber damals war es so, dass für einen König die Frage der Treue zu einer Vernunft, in einer Vernunft-Ehe, geschlossenen Ehe, nicht unbedingt in irgendeiner Form relevant war. Und dafür war Ludwig sehr treu. Also dafür, dass er wirklich zu dieser Ehefrau eine solche Liebe entwickelt hat. Und die andere Seite ist Treue, wenn man eine hochsinnlich aufgeladene, hochemotionale, romantische Liebe zu einer anderen Frau pflegt. Nein, würden wir sagen, pfui. Aber ja, wo ist die Treue da? Und für die Therese war offensichtlich auch eine Vereinbarung, dass sie sehr, also dass sie sich doch, wenn er, also wenn sie die Gefahr sah, dass daraus eine Liebesbeziehung wird, eine volle, sinnlich, erotisch ausgelebte Liebesbeziehung, dann war sie da, dann zog sie sich zurück, das war immer ihre Strategie, und wurde immer kälter und kälter, und das hat er ganz schwer ausgehalten. Also sie hat schon auch ihre Strategien gehabt, ihn wieder irgendwo einzufangen. Aber das war schon schwierig, das ist ganz klar, vor allem wenn er monatelang in Italien war. Aber dann wurden die Briefe so dicht, also dieses Leben der Romantik in der Ferne, das war dann wieder auch mit der Therese möglich. Aber dieser Alltag mit einer doch eher biederen und sehr handfesten Ehefrau, das war nicht so ganz Ludwigs Ding. Ich habe es nachgeprüft, gell? Es steht ziemlich genau in den Tagebüchern. Ich sage nur, das ist jetzt keine Erfindung von mir, nur weil ich den Ludwig mag und ihn reinwaschen möchte. Nein, nein, das ist tatsächlich so. Er schreibt jedes Mal auf, wenn er irgendwo mit seiner Frau, habe meine Frau beschlafen und so. Das steht immer genau im Tagebuch. Nur, dass Sie nicht denken, dass ich hier fantasiere.
Nee, das glaubt man, glaube ich, gar nicht. Eine Frage, die etwas sehr kurz ist, wie schaffte er das Arbeitspensum? Gibt es da in den Tagebüchern oder sonst wie Kommentare seinerseits über sich selbst. Also jetzt bin ich müde, jetzt habe ich keine Lust mehr oder so in die Richtung. Weil das ja doch, was Sie erzählt haben, was alles lernte, was alles konnte, was alles regierte, das ist ja schon erstaunlich.
Und dann hat er noch gebaut. Also denken Sie an den Kommentar von Metternich. Der hat ja gebaut ohne Ende. Also das ist ja etwas, was einen sowieso voll erfüllen kann. Also das eine ist die Kronprinzenzeit natürlich. Da war er dann schon 39, als er König geworden ist. Aber er ist extrem früh aufgestanden und er muss so gut organisiert gewesen sein und er war ganz schnell im Entschluss. Also das ist wirklich, aber ich weiß ja aus dem Tagebuch, da steht dann drin, dass er aufsteht um 4 Uhr und um 5 Uhr am Schreibtisch sitzt im Sommer und dann sitzt er am Schreibtisch und dann schreibt er erstmal Tagebuch und Briefe und dann heißt es Berufsgeschäfte besorgt. Und diese Berufsgeschäfte, da schreibt er ja ganz viel selber, weil er sich ja alle Vorlagen von seinen Ministern geben lässt, dann schreibt er seine berühmten Weihnachtsbäume da rein und das ist nicht wenig, was da drin steht, also wenn man sich das anschaut, dann und er muss so gut organisiert gewesen sein, so schnell und eben auch einfach ein Macher und das mit einer großen Energie und Disziplin. Und dann ging er eben dann wieder auf seine Baustellen, hat mit seinen Künstlern und Kunst- und Architekten konferiert und dann ging es wieder an Berufsgeschäfte, dann gab es aber auch ein Thé dansant oder einen Empfang hier und ein Abendessen dort. Er hatte ja auch ganz viele Repräsentationsverpflichtungen und am Abendessen waren natürlich auch immer irgendwelche meistens bei den Abendessen waren auch etliche Minister immer da, mit denen dann auch noch kurz vorher oder nachher im Kabinett gesprochen wurde. Also das ist schon ein Er hat schon diese Fluchten nach Rom oder auch Perugia, wo die Marchesa wohnte, oder auch nach Sizilien ist er ja auch immer wieder gefahren, später dann auch noch anderswohin. Aber die hat er schon auch als Zufluchtsorte vor dieser überbordenden Menge an Arbeit gesucht und hat aber da natürlich auch gearbeitet. Da kamen ständig die Kuriere, die ihm natürlich seine Sachen zum Abarbeiten gebracht haben, weil er konnte ja jetzt nicht 8 Monate die Staatsgeschäfte ruhen lassen oder 7 Monate. Also insofern hochdiszipliniert, enorm fleißig und entscheidungsstark und eben früh aufstehen. Also das ist sicherlich auch ein Punkt. Und mäßig, wie Sie an diesem wunderbaren Eingangszitat gesehen haben und was ich mir immer rübergenommen habe, sich große Aufgaben nicht schwer vorstellen. Das ist ganz wichtig.
Also er zeigt sich mit seinem Leben zufrieden. Er macht einen positiven Eindruck. Jetzt haben wir eine etwas kritischere Anmerkung. In den Frage-Jetzt-Kommentaren sind seine monumentalen Bauwerke, Zeichen von Selbstüberschätzung, von monarchischer Selbstüberschätzung. Gemeint ist wohl, also ich interpretiere es so, dass König eines, Sie haben es ja gesagt, Mittelstaates war, dafür aber sehr viel baute. Gibt sich da eine Erklärung aus dem, waren diese Bauten für ihn, ich nehme an, dass sie wichtig waren, sonst hätte er es ja nicht gemacht, aber hängt das irgendwie zusammen? Hat er irgendwie gemeint, ja gut, ich brauche das, ich muss das machen?
Also ich kann nur sagen, mir ist ein König, der baut, viel lieber als einer, der Krieg führt. Und er hat das Geld. Und er hat das Geld für Bauten ausgegeben, was andere für die Aufrüstung der Armee ausgegeben hat. Und also ich finde, ich würde mir wünschen, es wäre modern. Also ich bin der Meinung, dass diese Bauten, er hat halt gesehen auch, dass man diesen Bayern natürlich nicht anders eine Bedeutung geben kann. Also er hat sicherlich von Napoleon viel gelernt. Also diese Zeit da in Paris, wo er als junger Mann 1806 da in Paris monatelang durch das entstehende Paris, wo Napoleon erbaut ohne Ende, geht und sieht, wie der Arc de Triomphe entsteht und sieht, wie die Champs-Élysées entstehen und sieht, was der in Paris baut. Das war sicherlich ein großer Eindruck. Der andere große Eindruck war natürlich die großen italienischen Städte, vor allem Rom, wo er gesagt hat, das will ich auch haben. Das will ich in München haben. Ich will, dass München durch seine Bauten, Sie wissen ja den berühmten Ausspruch, so wird, dass niemand sagen kann, er hat Deutschland gesehen, er habe denn München gesehen. Und insofern auch der Versuch, der ja dann, wenn wir uns umschauen, auch tatsächlich gelungen ist, aus München eine Stadt zu machen, die deutlich mehr ist, als sie vorher war. Die war vorher halt eine kleine Residenzstadt von vielen Und ich sage immer, bitte steigt bei der, an der U-Bahn am Odeonsplatz aus, schaut links, schaut rechts und dann denkt mal über Ludwig den Ersten nach. Oder Königsplatz oder Theresienwiese oder es gibt oder eben natürlich dann auch die Walhalla und dann die vielen anderen Monumente, die außerhalb Münchens sind, die vielen Denkmäler und so. Das hat wirklich versucht, seine Bayern stolz zu machen auf dieses Land und ich glaube, das ist ihm auch gelungen. Und hat er eben immer schreckliche Angst, dass die Franzosen wieder über den Rhein kommen. Deswegen hat er mehr Geld für den Festungsbau als für die Offensivverteidigung ausgegeben. Das heißt, er hat das Militär kaputt gespart. Aber auf der anderen Seite hat er eben, er war persönlich sparsam und höchst bedürfnislos. Er hat die Hälfte seiner, also 45% oder 40% seiner Gelder, auch seiner Privatgelder, die ihm zustanden aus der sogenannten Zivilliste, hat er fürs Bauen ausgegeben. Das waren seine Bauten, die hat er gebaut und hat ungefähr ein Drittel seiner Ausgaben, da bleibt nicht mehr so arg viel übrig, für Caritas ausgegeben, also für persönliche Wohltätigkeit. Und den Rest hat er sozusagen dann für die Hofhaltung und so weiter ausgegeben. Als erstes hat er abgeschafft, dass er einen Kammerdiener hatte, der ihn auszieht, weil er sagt, ausziehen kann ich mich selber, und hat auch die Hoftafel zum Entsetzen der Höflinge verkleinert, hat 6 Gerichte lang vollkommen. Also er hat wirklich gespart und das hat ihm natürlich sofort den Nimbus eingegeben, dass er also völlig geizig sei. Es gibt einen berühmten Hausrock, der immer wieder ausgestellt wurde, den die jetzt auch in Regensburg wieder ausgestellt haben, wo ich gerade noch verhindern konnte, dass dann die alte Mär wieder weitererzählt wird, der sei so geflickt, weil der Ludwig so geizig war, dass er sich nie einen neuen gekauft hat. Das stimmt überhaupt nicht. Ludwig war immer sehr gut angezogen, aber das war ein Talisman. Den hat er sich damals machen lassen, als der erste Engländer in München war, 1814, nach dem Sturz Napoleons, und der hatte so einen Gehrock. Und nach dem hat er sich diesen Rock machen lassen. Und der hat ihn lebenslang begleitet. Den hat er auf allen Reisen mitgenommen und so weiter. Und fuhr mit dem dann auch wieder 1867 zur Weltausstellung nach Paris. Da hat er den wieder dabei gehabt und da hat er diese Story erzählt. Daher weiß ich das. Und konnte die Regensburger davon abhalten, nochmal irgendwelche bösen Mären weiter zu verbreiten.
Ja, vielen Dank. Das ist ja doch eine deutliche Stellungnahme, die gerade auch in die heutige Zeit passt, ob Militär allein sinnvoll ist. Einige Fragen, die hätte ich auch gestellt, Abel. Dass er ihn, also seinen Minister, hat ihn ja persönlich ernannt, das geht ja nicht anders, so viel Freiraum gab, hat ihn doch politisch unglaubliche Schwierigkeiten gemacht. Also man muss davon ausgehen, Bayern war fast so ein Drittel evangelisch, reformiert auch in der Pfalz. Seine wichtigsten Preußen war er halt nicht nur verwandtschaftlich verbunden, sondern auch politisch verbunden. Wie ist das einzuschätzen? Also nicht nur, dass er pro-katholisch war, das ist ja noch nachvollziehbar, aber so anti-evangelisch. Warum hat er den Ludwigsmissionsverein gefördert, den in Neudettelsau hat er behindert, den evangelischen. Wie ist das zu erklären?
Also es ist tatsächlich, wenn ich genau hinschaue, also es gibt die katholische Grundhaltung von Ludwig, die habe ich ja nun ausführlich skizziert, sein persönliches Verhältnis zu Gott, seine Religiosität. Und also in den Tagebüchern kann ich nachvollziehen, wie er so in den 30er Jahren, in den 1830er Jahren so immer auch plötzlich beginnt, mehr Wert auf Sittlichkeit zu legen, immer moralischer zu werden. Er beginnt auch in seinen Privaträumen plötzlich die Nuditäten übermalen zu lassen, weil er seinem Nachfolger, der vielleicht da mal irgendwann wohnt, diese ganzen Nuditäten nicht übergeben will. Er lässt während der Oktoberfestzeit, lässt er die Antikensammlung, wo so viel Nackte drinstehen, lässt er schließen, um die Sinnlichkeit nicht zu erregen. Also lauter solche Sachen, die ihn aber erst in den 30er Jahren so heimsuchen. Da versucht er auch immer mehr, auch Therese keinen Kummer zu machen, immer mehr das zurückzudrängen und immer mehr auch seine Freundinnen sozusagen, auch seine platonischen Freundinnen abzubauen. Und ich glaube, das ist so ein, in diese Linie, in diese persönliche Linie sehe ich das. Dann ist es so, dass tatsächlich ich muss sagen, diese Intriganten wie der Wrede ihm dann eben irgendwo einredet, dieser Oettingen-Wallerstein, das sei furchtbar, der arbeite immer gegen ihn und sei nicht, der Oettingen-Wallerstein hat an bestimmten Punkten Rückgrat gezeigt, obwohl er wirklich finanziell in sehr engen Verhältnissen war, hat er gesagt, nee, da stimme ich nicht zu, das waren bestimmte Beschlussvorlagen und das mochte der König überhaupt nicht, wenn einer dann nicht zugestimmt hat und dann hat er gesagt, okay, als Minister stimme ich dann, also enthalte ich mich, aber im Staatsrat, wo ich als Standesherr bin, da mache ich das so, wie ich will. Also der Oettingen-Wallerstein hat da wirklich Rückgrat gehabt und das waren eben so Vorlagen, die auch schon so in eine Richtung gingen, wo der gesagt hat, das können wir nicht machen, wir haben so viel Evangelische, wir haben so viel, wir müssen das Staatsganze zusammenhalten. Und dann hat der Wrede eben, der intensiv geheim mit Metternich immer in Verbindung stand, hat das genutzt und dem Ludwig lauter böse Geschichten über Oettingen-Wallerstein erzählt, sodass der dann auch ins Tagebuch schreibt, ich konnte gar nicht anders als den Oettingen-Wallerstein entlassen. Obwohl ich sehr bedauere. Und dann war die Frage, wer denn? Und dann kommt der Wrede und sagt, der Abel, das ist doch ein wunderbarer Mann, der ist doch ein Jurist und ich hau dich da schon raus, sagt er. Der Wrede war ja damals in den napoleonischen Kriegen auch der Feldherr und so und war also immer so der, ich bin der dein Freund. Ja, und dann war der Abel dran und ich glaube, der Ludwig hat das unterschätzt. Der hat sich da überschätzt, dass er natürlich durch die Vielzahl der Aufgaben gar nicht in der Lage ist, jede Vorlage vom Minister so zu durchdringen und auch zu kippen an bestimmten Punkten und zu sehen, was das anrichtet. Und vor allem ich konnte das jetzt nicht mehr in alle Details nachvollziehen, aber der Kniebeugeerlass, wenn Sie diese beiden Varianten sehen, das Signat, was in den Signaten veröffentlicht ist, da steht, ja, im Gottesdienst sollen die niederknien. Das ist klar, dass die Katholischen niederknien. Das ist ja kein Problem im Gottesdienst. Und dann wird das plötzlich ausgedehnt auf die Fronleichnamsprozession und auf die Wache, wo ganz viele sind, die eben auch evangelisch sind. Also diese Verschärfungen sind das, womit der Abel dann offensichtlich das immer noch einen Schritt weiter gedreht hat. Und der Ludwig war dann, also manche sagen, er war total halsstarrig, kann ich mir für diese 40er Jahre auf jeden Fall so vorstellen. Der hat, Widerstand hat bei ihm sofort dazu geführt, dass er gesagt hat, dann erst recht, ich habe ein Rückgrat aus Stahl und das wird nicht gebrochen und überhaupt. Und je mehr Widerstand dann kam, desto mehr hat er sich dann auf solche Sachen auch versteift. Und damit, auf dieser Klaviatur, hat der Abel hervorragend gespielt. Und Abel war offensichtlich ein absolut hochbegabter Jurist, also ich mag ihn nicht, ich mag ihn überhaupt nicht, aber er war offensichtlich einer, der eben die Vorlagen auch so juristisch runterdekliniert hat, dass es den Ludwig einfach auch überzeugt hat. Und dann ging es halt immer einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Und dass der Ludwig das nicht gemerkt hat, wie sehr er damit seine, also diese Einheit des Königreichs eigentlich riskiert, ist mir auch nicht ganz begreiflich.
Zumal ja Protestanten aber damals ja weder unsittlich waren, noch waren sie liberal. Also das, wenn man Preußen anschaut, da war eigentlich weniger liberal als Bayern. Insofern ist...
Aber da gibt es natürlich schon den Punkt, also in dieser Landesausstellung gibt es ja das Kapitel nach Norden und die versuchen also zu belegen, dass zum Beispiel allein die Tatsache, dass er das Siegestor gebaut hat mit der Quadriga, die damals ja nach Norden fuhr und dass er dann die erste Eisenbahn, dass die über Augsburg nach Norden ging und so weiter, dass das eben zeige, wie sehr er sich dem Norden zugewandt hat und das glaube ich einfach nicht. Also er hat immer gekämpft, dass Österreich in den Zollverein geht. Er hat gesagt, diese Österreicher, warum haben die nicht mitgemacht damals beim Zollverein? Er wollte das einige Deutschland gegen Frankreich. Er wollte nie ein deutsches Reich unter preußischer Führung. Und die Angst, das war dann 1866 klar, da hat er sich nochmal versucht, mit aller Kraft einzusetzen, mit Briefen und mit allem, dass eben die Preußen nicht beginnen, diesen Weg zu einem preußischen Einheitsreich zu beschreiten, weil er wusste, dass das natürlich den katholischen Teil und natürlich auch damit Bayern also schwer in den Bredouille bringen würde. Und den Kulturkampf hat er dann nicht mehr erlebt, aber das wäre natürlich dann die Konsequenz gewesen. Also er hatte schon Sorge, dass das starke protestantische Preußen die Übermacht bekommt und hat dagegen sein starkes katholisches Bayern gesetzt. Ja, das war der politische Teil davon. Und da konnte ihn der Abel immer wieder auch überzeugen davon.
Was ja auch hellsichtig war, so ja. Ging es ja dann aus. Ne?
Wir haben eine Frage zum Verhältnis Ludwigs zu seinem Enkel Ludwig II. Und ganz konkret die Frage, ob bekannt ist, warum Ludwig II. Abgelehnt hat, von Ludwig I. beraten zu werden.
Das hat er gar nicht abgelehnt.
Ah, okay.
Nee. Also es gibt ganz reizende Kindheitsgeschichten, wo immer heißt, wo der Ludwig der Erste in sein Tagebuch schreibt, Ludwig Kronprinz. Es gab ja auch dann den späteren Ludwig III., der ja nur ein halbes Jahr älter war als der Ludwig Kronprinz. Und da steht immer Ludwig Kronprinz. Und dass der eben sagt, also der spielt immer mit Bauklötzen und will immer nur bauen. Und dann sagt der Ludwig zu der Erzieherin, der sei ihm wohl am ähnlichsten von seinen ganzen Enkeln. Und dann sagt die Erzieherin, wenn er nur euer heiteres Gemüt hätte, Majestät. Also schon sehr hellsichtig. Aber dann der Ludwig Kronprinz war immer begeistert, wenn der Großvater gesagt hat, es geht in die Glasmalereianstalt. Dann ist er begeistert mitgegangen. Oder in dieser Phase kurz vor der Abdankung, wo der Ludwig I. wirklich eigentlich in einem Nebel unterwegs war, packt er seinen kleinen Enkel an der Hand und geht mit ihm durch die Ludwigstraße und zeigt ihm den Universitätsbrunnen. Und also gibt es viele solche liebevollen Schilderungen als Kind. Später, als dann der Ludwig Kronprinz zum Ludwig König wird, da gibt es viele, viele Briefe vom Großvater an den neuen König. Und der hat das immer sehr freundlich kommentiert, entgegengenommen, hat sich auch immer wieder mal dran gehalten, hat immer respektvoll geantwortet. Er hat zu seinem Großvater schon eine gute Beziehung gehabt, die war nie so eng wie die zu Wagner. Also wenn man die Briefe an Wagner liest, das ist halt wie eine Verliebtheit, das ist eine Euphorie. So waren die Briefe nicht an seinen Großvater. Aber daraus zu schließen, ist da ein schlechtes Verhältnis, ist einfach zu kurz gedacht. Also wenn ich mir diesen Umgang und auch die Art denke, wie der Ludwig I. immer wieder auch auf seinen Enkel versucht hat einzuwirken, ihn aber auch Freiräume gelassen hat, also auch ihn gegen die anderen verteidigt hat, die anderen Familienmitglieder. Das war schon, also als der Ludwig II. Zum Beispiel seine Verlobung aufgelöst hat, da ist er auf Bitten der Familie, ist er extra nach Schloss Berg gefahren und hat sich ausführlich mit seinem Enkel unterhalten und kam dann zurück und sagt dann, ich glaube, Ludwig taugt nicht für eine Ehe. Also da hat ihm offensichtlich der Enkel auch das Herz ausgeschüttet und er hat ihn dann auch immer wieder in Schutz genommen, hat gesagt, das war gut, diese Verlobung aufzulösen. Also da gibt es solche Anmerkungen, die natürlich auch fragmentarisch sind, wo jetzt nicht das Gespräch eins zu eins wiedergegeben ist, aber wo ich das Gefühl habe, dass diese Beziehung eine gute war und dass dann, also ich meine, der Ludwig I. hat natürlich diese Lebensart seines Enkels nur bedingt gut gefunden. Also sehr lustig ist, wie also der Enkel dann auch nach Paris reist, 1867 zur Weltausstellung. Der will eigentlich nur die Orte seiner Bewunderung, seiner bewunderten französischen Könige sehen, nicht diese Weltausstellung. Sagt aber dem Großvater, er soll bitte da bleiben. Dann bleibt der Großvater da noch einen Tag, trifft sich mit dem Enkel und der ist dann völlig überrascht, dass der morgens sagt, er sei müde, er könnte ihn nicht verabschieden am Bahnhof und so. Also der Ludwig war halt eisern, der hat auch dann nach 30 Stunden Bahnfahrt ist er begeistert ausgestiegen, sagt, ich bin völlig munter und ist sofort losgefahren, um sich die Weltausstellung anzuschauen. Da war er aber auch schon 81. Also das war natürlich eine völlig andere Art der körperlichen Befindlichkeit als bei dem Enkel. Und da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Aber er hat ihn immer mit Respekt und es war für ihn natürlich auch der König und er hat ihn immer mit Respekt auch angeschaut und ihm aber ganz viele Ratschläge gegeben.
Ich hätte jetzt auch noch eine Frage zu seinem Verhältnis zu Max II. Wenn aber hier im Saal noch Fragen sind, dann gehen Sie doch bitte zum Mikro, dass man Sie gut versteht. Macht ihr das Mikro an, bitte.
Ich habe eine Frage zu diesen Tagebüchern. Gibt es die öffentlich oder wo haben Sie die her? Sind Sie die Erste, die diese Tagebücher hatte? Können Sie etwas dazu sagen, bitte?
Also die Tagebücher sind eine ganz eigene Geschichte, weil Ludwig hat ja alles gesammelt, auch Briefwechsel vervollständigt. Er hat auch die Tagebücher überliefert. Er hatte 20 Jahre Zeit, alles zu tilgen, wegzuschmeißen, zu schwärzen und so weiter. Er ist ja nicht aus dem Leben gerissen worden. Im Gegenteil, er hat immer gesagt, man nehme den ganzen Mann. Deswegen war es ihm wichtig, diese Dinge zu überliefern. Und hat in sein Testament geschrieben, er übergebe seine Tagebücher seiner bayerischen Bibliothek, königlichen Bibliothek, mit dem Auftrag, sie nach 50 Jahren zugänglich zu machen. 50 Jahre nach Ludwigs Tod, das war 1918, da hatte das Königshaus definitiv andere Probleme, als die Tagebücher Ludwigs des Ersten zugänglich zu machen. Und vor allem wollten sie natürlich nicht, jeder hat vermutet, da stehen jetzt ganz böse Sachen drin, keiner konnte es lesen, weil es wirklich sehr schwer zu lesen ist. Und dann hatten sie die Sorge, dass da jetzt die ganzen bösen Geschichten auftauchen. Und dann hat tatsächlich erstmal der Cesare Contecorti, der eine sehr gute Biografie 1936 geschrieben hat, hat die Tagebücher nicht gekriegt. Der hatte dann die Briefe an Heinrich von der Tann, die so fast so eine Art Parallelüberlieferung sind, die wirklich sehr, sehr gut sind, wo auch ganz tolle Sachen drinstehen. Also wirklich super. Und dann gab es immer die Frage Tagebücher. Dann hat sie der Gollwitzer bekommen, für sein Buch von 1986, der schreibt dann eine unschätzbare Quelle, ganz großartig, aber er zieht daraus andere Schlüsse. Also er sagt dann irgendwie, dass also in seinem Psychogramm findet er diese Überspanntheiten von dem König. Und also die bayerischen Landeshistoriker konnten mit diesen Emotionen des Königs recht schwer umgehen. Also da gibt es merkwürdige Kommentare auch im Handbuch der bayerischen Landesgeschichte. Ich empfehle sie zur Lektüre. Ich habe sie alle aufgezeigt, weil ich dachte, das muss man schon mal schreiben, was so bayerische Landeshistoriker sich dann über ihren König denken. So, dann kriegte sie der Glaser für die große Edition der Glänzebriefe. Also das ist ja eine Edition, die jetzt vollendet ist und wo auch jetzt der Wagner, der Kunstagent Wagner, das sind auch 5 Bände, ist jetzt auch vollendet gerade. Und da standen die Tagebücher zur Verfügung. Also wenn man sich interessiert, so im Groben dafür, die haben immer am Beginn eines Jahres, haben sie sozusagen so eine Art Zusammenschau gebracht, was so Wesentliches in den Tagebüchern steht. Da kann man auch reinschauen. Das sind immer 4, 5 Seiten, da steht einiges drin. So, und ich hatte natürlich jetzt das Problem schon bei der Lola Montes, dass ich gesagt habe, warum soll ich eine Lola Montes Biografie schreiben, wenn es keine neue Quelle gibt? Und nur die Ludwig-Tagebücher hatte halt noch keiner. Und dann habe ich mich also bemüht mit allen meinen Kräften und dann ging es mal weiter. Ich habe dann mein Lola-Buch hingeschrieben, bis es München losging. Und dann habe ich einen Sprung gemacht und habe, nachdem Lola weg war, weitergeschrieben. Ich kriege die Tagebücher. Und hatte eben den Antrag laufen und dann kam die Pandemie. Und ich habe am 10. März habe ich die Erlaubnis gekriegt, die Tagebücher zu benutzen. Am 16. März war der Lockdown. Mich hätte das also vollkommen gewürfelt. Aber für den Herzog, der die Genehmigung gegeben hat, hatte Frau von Meusi, die wunderbare ehemalige Bearbeiterin der Staatsbibliothek, diese ganzen Passagen übersetzt, transkribiert. Und dann konnte ich tatsächlich in einem Monat meine 150 Seiten über ein Kapitel über Lola und Ludwig in München schreiben. So, dann habe ich mit dem Herzog seine Autobiografie gemacht und jetzt hat er Vertrauen zu mir gefasst und mir die Erlaubnis gegeben, die Tagebücher zu nutzen. Und das war natürlich auch eine Riesenchance. Die Tagebücher sind insofern in Anführungszeichen zugänglich. Wenn man ein ernsthaftes Interesse hat, dann stellt man einen Antrag in der Staatsbibliothek, dass man eben das und das gerne wüsste. Und dann wird in der Staatsbibliothek dann transkribiert oder exzerpiert und dann wird ihnen Auskunft gegeben. So richtig so wie ich kriegen es die Leute momentan, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, die Angst des Herzogs ist die, und die ist nicht unberechtigt, dass irgendeiner, ein Journalist daherkommt, der dann beginnt, sich das, wie bei dem, wo ich gesagt habe, die Bunte in uns, beginnt alle sexualisierten Stellen aus den Tagebüchern herauszuziehen und zu sagen, die geheimen Tagebücher Ludwigs des Ersten und das dann zum Bestseller zu machen. Und ich glaube, der Herzog will den Ludwig einfach ein bisschen beschützen. Und ich muss sagen, nachdem ich so ein, also auch, glaube ich, in der Abgewogenheit sehr viel gelesen habe, würde ich ihm da auch zustimmen. Also wenn man das jetzt verhindern könnte, dass irgendeiner daherkommt mit so einem Interesse, dann glaube ich, wäre es überhaupt kein Problem. Und man denkt immer, in unserer Zeit sollte das doch überhaupt kein Problem sein. Aber ich glaube, es gäbe diese Art des Zugangs sicherlich, wenn einer da beginnt zu graben, wenn er sich tatsächlich, wenn er es lesen könnte. Was natürlich auch nochmal so eine Sache ist. Ich kann es inzwischen lesen, aber da, also ich sag Ihnen, es ist ein hartes Brot.
Wir haben gehört, dass der König ungefähr 20 Jahre nach der Abdankung noch gelebt hat. Können Sie ein paar Sätze sagen über seine Zeit, die letzten Jahre seines Lebens? Und er war, glaube ich, viel in Nizza, in Südfrankreich. Und was da gewesen ist, was man da weiß darüber, über diese Phase seines letzten Abschnitts im Leben.
Also das ist mir ganz wichtig gewesen, weil ich glaube, bei Gollwitzer sind es 5 Seiten über die Zeit, da ist nichts mehr, also wie wenn das Leben dann vorbei gewesen wäre. Und das stimmt natürlich nicht, sondern also ich habe wirklich für dieses Kapitel nicht ganz so viel wie für die Königszeit, sondern für, aber auch also so wie für die Jugend ein umfängliches Kapitel geschrieben, weil das ist, der Ludwig geht so in die informelle Beratung über. Jeder Gesandte, der nach München kommt, akkreditiert sich in München auch beim König, bei Ludwig. Also nicht nur beim Max II., sondern auch bei dem ehemaligen König. Oder jeder Gesandte, der auf irgendeinen Kongress geht, geht vorher zu Ludwig und lässt sich sozusagen so ein bisschen briefen. Also der Ludwig bleibt ein informeller Berater von hohen politischen Graden. Und der Gollwitzer nennt das Kapitel politisch tot. Das stimmt natürlich einfach nicht. So eine Figur wie Ludwig ist nicht politisch tot. Und ich habe das dann sehr intensiv untersuchen können an diesem Kunstkönigtum, wo ich sage, das habe ich ja noch ganz kurz gesagt, da ist er nicht abgedankt, sondern als Kunstkönig war er im Dienst. Und es gab so viele Demonstrationen, kann man schon fast sagen, Umzüge, Künstlerfeste, aber in großen öffentlichen Dimensionen für den Ludwig, den Kunstkönig Ludwig, den großen Mäzen, der den Künstlern Arbeit gegeben hat, das war unglaublich. Und der Max II., ich habe ja meine Habil über die Max-II-Zeit gemacht, daher habe ich in den Gesandtenberichten auch diesen Teil vorher schon gekannt. Und der Max II. Hat ja zwischendrin seinen Vater unter polizeiliche Beobachtung stellen lassen, weil er Angst hatte, dass da von da irgendwie ein Putsch geplant ist. Also der war einfach eine politische Potenz. Und es gibt dann zum Beispiel von der Pforten, der, mit dem sich der Ludwig bestens verstanden hat, das war der leitende Minister von Max II., der war ständig beim Ludwig I. zum Essen. Und die haben sich bestens verstanden. Und dann gibt es tatsächlich bei bestimmten, also ich glaube 1855 oder 1854, da gab es die große Affäre, wo der Max II. Diesen Berater Wilhelm von Döniges hatte, der intensiv über den Kopf, also als unverantwortlicher Berater, über den Kopf von allen Ministern und allen Politikern hinweg mit dem Preußenkönig eine direkte Korrespondenz in Gang gesetzt hat. Und da hat der von der Pforten ganz klar gesagt, also wenn das jetzt so weitergeht, dann muss der Ludwig wieder König werden. Und so geht das nicht. Und der Max musste dann den Döniges wegschicken. Also das gibt schon so Stellen, wo das schon sehr hart auf hart ging. Und vor allem, weil der Max II. Halt ein König war, ich sollte eine Biografie über ihn schreiben als Habil. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, über den kann ich keine Biografie schreiben. Also der Max ist ein Zauderer und Zögerer. Also das, was er bei der Brautwahl hatte als Methode, das war ungefähr auch das, was er als, er hatte so diese Methode des Abwartens, des Verzögerns, nochmal Berater fragen, noch einen Berater fragen, noch einen, und dann wusste er gar nicht mehr, und dann fragt er den dritten. Jeder dachte immer, jetzt hat er den König rumgekriegt und dann kommt wieder der nächste. Und also das war schon eine ganz schwierige Persönlichkeit. Der war sehr unglücklich mit sich und mit der Welt, und also das ist schon auch ein Teil gewesen, der natürlich dazu beitrug, dass sich manche gesagt haben, Mai, wenn wir unseren Ludwig wieder hätten, der dann schnelle Entscheidungen, und da konnte man sich zwar an dem reiben, aber da war der Max halt irgendwie eine völlig andere Figur. Und deswegen war diese Zeit für Ludwig einerseits durchaus eine politische Zeit, dann aber eine Zeit der großen künstlerischen Vollendungen. Max wollte seine Sachen nicht fertig bauen, dann hat er die Sachen alle wieder zu sich rübergeholt und hat die aus seinen Privatmitteln bezahlt, also aus dem, was ihm noch geblieben ist. Er hat sich ja doch eine relativ hohe Staatsrente dann geholt, aber die war natürlich nur ein Viertel von dem, was er vorher zur Verfügung hatte fürs Bauen. Und das waren natürlich dann große Ereignisse. Als er nach Köln kam und die Bayernfenster im Kölner Dom angeschaut hat, da ist er dann mit dem Schiff angefahren, die haben ihm ein Feuerwerk gemacht, die haben also eine Show abgezogen, es war unglaublich. Ludwig war so gerührt und war also ganz begeistert. Die Bavaria, also die Einweihung der Bavaria, das war ein großes Fest. Und so gab es eins am anderen, wo er hinkam. Und er ist ja auch politisch gereist. Der Max, der hatte nichts, hat es nicht so mit dem Bart in der Menge. Und der Ludwig, der mochte das natürlich sehr und war dann immer präsent und hat also alle Hände geschüttelt und war auch natürlich in der Pfalz immer wieder unterwegs und war soweit noch ein politischer Botschafter des Königreichs in den ganzen Dingen, die der Max vernachlässigt hat. Und also künstlerisch, politisch, und dann hat Ludwig natürlich auch große Reisen gemacht. Er war ja früher schon immer in Rom im Winter. Er ist ja so viel krank gewesen, das glaubt man ja gar nicht, wenn man dieses Pensum sich anschaut. Er ist ein paar Mal wirklich knapp davor gewesen, zu sterben an irgendwelchen Krankheiten, Lungenentzündungen, was auch immer. Und deswegen auch immer dieser Weg in den Süden, wo er dann eben sein geliebtes Rom besucht hat. Aber eben auch dann in den letzten Jahren ist er eher noch nach Nizza gefahren, ist ja auch Nizza gestorben. Und ich finde das immer einen groß versöhnlichen Schluss, dass er, also diese Weltausstellung, ich habe die schon erwähnt, das war ja dann damals ein Highlight. Da ist er von Salzburg, wo er sich dann immer wieder aufgehalten hat, hat er sich ein Domizil gekauft, und da war auch seine Schwester Charlotte, die er sehr geliebt hat, die Kaiserin Witwe, die hat auch in Salzburg gewohnt, und mit der hat er sich also ständig getroffen. Und dann fährt er eben zur Weltausstellung mit der Bahn von Salzburg nach Paris, ist total begeistert, wie schnell das geht, und schläft auch in der Bahn und steigt munter aus, und dann ist er jeden Tag auf der Weltausstellung, schaut sich Maschinenausstellungen an, isst da sein Gabelfrühstück im französischen Pavillon, und dann ist das wie auf der Schlafanzugparty. Da sind nämlich alle möglichen Könige da und alle unter Pseudonym. Und die besuchen sich dann alle unter Pseudonym. Und dann kommt natürlich kommt Napoleon III., wo ja der Ludwig ja alles verhindert hat. Der war ja in Augsburg, bei seiner Mutter ist er ja aufgewachsen, und da hat der Kronprinz damals immer gedacht, oh, diese Bonaparte-Leute, die will ich gar nicht hier haben. Aber Napoleon III. Besucht ihn natürlich und lädt ihn ein, und Ludwig ist da zum großen Fest und so weiter. Es ist also köstliche Beschreibungen. Und er ist dann nochmal auf der Weltausstellung, auf dem letzten Weg nach Nizza, und als er eben stirbt, da lässt Napoleon III. 101 Kanonenschüsse wie für einen regierenden Monarchen abschießen. Ich finde, das ist doch ein würdiger Schluss dieser Beziehung. Also insofern hat der Ludwig intensiv gelebt. Er hat auch immer wieder Freundinnen gehabt. Also die Idee, also nachdem Therese tot war, hat er sich durchaus immer wieder auch Freundinnen gehabt. Also es ist nicht so, die Idee, Lola ist die letzte in seinem Leben gewesen und nie wieder liebte er. Das stimmt gar nicht. Und wenn Sie dieses schöne Bild von der Carlotta von Breitbach-Brüdesheim anschauen, das war schon eine sehr schöne Frau. Die war eben die Hofdame seiner Tochter, und das war so wie bei die Friederike von Levetzow bei Goethe, eine große Liebe, und er hätte wirklich sie sehr, sehr gerne noch als Ehefrau für sich gewonnen.
Wunderbares Schlusswort. Wenn jetzt keine gravierenden Fragen mehr, vielen herzlichen Dank, Frau Kraus. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da geblieben sind und so mitdiskutiert haben. Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.